Alle reden von Fachkräftemangel und ich sitze da und verstehe nicht, wo der angeblich herkäme. Ich nehme uns in der heutigen Episode mal drei Thesen zum Thema Fachkräftemangel auseinander. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und das ist der offizielle Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski. Und heute tue ich mal Licht auf einen Trend, den ich jetzt seit der ganzen Zeit sehe, und zwar den Trend des Arbeitnehmermangels, Fachkräftemangel. Und bitte keine Ironie. Keine Ironie, wir lassen es dabei. Wer Dieter Nuhr gut findet, weiß, an welchen Fachkräftemangel ich jetzt gerade denke, und das lassen wir jetzt mal raus. So, also, der Trend, den ich so in meiner Infobubble wahrnehme, der scheint so seit 2022, wir sind jetzt im März 2022, akut zu sein. Das heißt, Fachkräftemangel allenthalben, überall und überall. Und ich bin bei solchen Themen immer ein bisschen vorsichtig. Also das eine ist natürlich, Jammern ist der Gruß des Kaufmanns, und ich kenne eigentlich nur Phasen von Fachkräftemangel. Dieser Begriff Fachkräftemangel suggeriert ja, dass es mal Phasen gab, wo es keinen Fachkräftemangel gab, und keine Ahnung, wann waren die vorbei? 80er, 90er? Also gute Mitarbeiter waren in meiner Welt schon immer rar. Und ja, jetzt je nach Branche geht es dann mal rauf und mal runter und dann werden ein paar Leute freigesetzt und so weiter und so fort. Und doch ist dieser Trend, gerade IT-Fachkräftemangel seit 2022, da scheint schon was dran zu sein. Und was ich so höre, da passen für mich die Informationen alle nicht so richtig zusammen. Also die Informationen heißt, ja, wäre denn da ein Fachkräftemangel, wo käme er denn dann her? Was wäre das denn? Und dann höre ich so ganz seltsames Zeug, so naja, in der Corona-Panikzeit, da sind die Auswärtigen, also die Arbeitskräfte, die von auswärts nach Teutonia kamen, die sind dann halt alle wieder irgendwie nach Hause, und das wäre dann so der Grund, wo ich so denke, warte mal. Also ohne jetzt despektierlich werden zu wollen, aber wir sprechen doch bestenfalls von 100.000 Spargelpflückern und irgendwie Leuten, die im Restaurant gearbeitet haben, aber wir hatten doch keinen Exodus von Millionen von Arbeitskräften in den zurück nach Hause, plus die Arbeitskräfte, die zurück nach Hause, wie gesagt, meine Infobubble, das waren jetzt nicht unbedingt alles Diplom-Ingenieure. Also für mich passte da irgendwie viel nicht zusammen, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, der mich dann so ein bisschen dazu gebracht hat, da mal drauf zu gucken. Das ist ein Thema, wo es keine Gewinner zu geben scheint. Also Gewinner heißt, diese Hetzportale, die denn da Nachrichten verbreiten oder dass das die davon halten, die haben einen Vorteil davon, wenn sie die Kundschaft, also die Leser oder die Hörerschaft, gruseln. Da war jetzt, ne, da sind denn irgendwie, wir hatten jetzt diese ganzen Horrorthemen in den letzten Jahren, oder manche glauben ja immer noch dran. Das macht eine Menge Sinn. Da ist eindeutig zu sehen, wenn ich in meiner Welt in unverantwortlicher Art und Weise ein ganzes Volk grusele, dann kaufen die einfach meinen Scheiß besser. Dann kann ich also mit Horror verdient mehr, oder mit Horror kann man Geld verdienen. So, den verstehe ich. Beim Fachkräftemangel sehe ich den Horror nicht, weil zum einen, sie können nicht ständig neue Schlagzeilen produzieren. Oh, 15 Tote hier, 1000 Tote da, 1 Milliarde Tote da, und am Morgen werden wir alle sterben. Das ist ein statisches Thema. Das heißt, also das ist nicht irgendwie, also ich kann nicht erkennen, dass das diesen Newsheads-Portalen in irgendeiner Form hilft. Und doch ist es ein Thema, was offen ist und vor allen Dingen auch, was ich aus allen möglichen Ecken höre. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, wir haben keinen Fachkräftemangel, gerne mal Info an mich, olaf@leben-führen.de oder unter den LinkedIn-Post, weil das ist so das Thema, was in meiner Infobubble ganz hoch gespielt wird. Es gibt zu wenig richtig gute Mitarbeiter. Und wie gesagt, das ist so meine Motivationsmelange, die mich mal da drauf gucken lässt, was es denn wirklich ist. Und wenn Sie jetzt sagen, hör mal, das ist alles Quark, das habe ich alles schon verstanden, dann schalten Sie gerne weiter. Es kann durchaus sein, dass das eine Episode ist, die nur dem Sprecher hilft, aber ich gebe Ihnen die jetzt trotzdem mal. So, also ich habe drei Thesen im drüber nachdenken und im drüber nachlesen und im drüber nachrecherchieren und mich mit Leuten unterhalten, ausbuddeln können. Und zwar die erste These ist, es sind wirklich weniger Arbeitnehmer am Markt. Mit wirklich weniger Arbeitnehmer am Markt meine ich jetzt nicht, dass irgendwie so ein paar Leute irgendwie wieder zurück nach Hause wandern, sondern damit meine ich tatsächlich richtig, richtig und in Ernst große Anzahl von Leuten, die schlicht in Rente gehen. Ein Link in den Shownotes ist der Link verteilt vom Statistischen Bundesamt. Bis 2036 gehen 12,9, also 13 Millionen Menschen in Rente. Also das sind Zahlen von 2021. Also von 2021 bis 2036 gehen in Summe 12,9 Millionen Menschen in Rente. Okay, gut, ich habe da keine Referenz zu. Wenn ich so drauf gucke und das so durch die 40 Millionen Leute teile, die in Deutschland noch arbeiten, dann würde ich sagen, ja, es ist ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte, aber das ist irgendwie, ja, gut. So, naja, die interessante Zahl ist ja, wie viel kommt nach? Und jetzt wird es dramatisch. Im gleichen Zeitraum, wo 12,9 Millionen in Rente gehen, werden nur, versuche jetzt weise Worte zu wählen, werden nur 8,4 Millionen Menschen in eine Position kommen, wo sie arbeiten könnten. Ich eier so rum, erkläre ich gleich. Also die 15 bis 24-Jährigen, die nachkommen, das alleine sind schon 4,5 Millionen Nasen weniger. Das heißt, Deutschland wird, wenn wir von ungefähr 40 Millionen Arbeitnehmern ausgehen, zwischen 21 und 36 10% der Workforce verlieren. Die Zahl war mir neu. Finde ich heftig. Und es ist ja, also aus meiner Sicht, ne, weißer alter Mann, noch schlimmer, weil von diesen 8,4 Millionen, naja, also da höre ich ja dann auch sehr seltsame Lebensentwürfe, gehen wir mal nicht davon aus, dass die 8,4 Millionen alle mit voller Performance in den Arbeitsmarkt strömen. Ne? So. Erster Teil. These 1, es sind wirklich weniger Arbeitnehmer am Markt und das wird nicht besser. Also es ist wirklich, 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 wird nicht besser. Gruß an alle Leute, die immer noch überlegen, ob wir digitalisieren wollen. Ja, sie wollen digitalisieren nicht, weil sie ihre aktuelle Arbeitnehmerschaft nicht mögen, sondern weil die schlicht und ergreifend weggehen. Sie müssen sehen, dass sie ihre Prozesse und ihr ganzes Zeug so optimiert kriegen, dass sie bis, sagen wir mal, 2030 oder so mindestens 10% weniger Leute bei gleichem Output erzeugen können. Puh, ist halt so. Wie gesagt, die Leute, die in dieser Panikphase nach Hause sind, das wahnsinnig, das ist nicht die große Anzahl, die wirklich tatsächliche Anzahl von, oder die große erschreckende Anzahl, für mich die erschreckende Anzahl ist eben diese 4,5 Millionen Arbeitnehmer, Erwerbstätige weniger auf dem Arbeitsmarkt bis 2036 und wie gesagt, wir haben jetzt 2023, das sind lächerliche 13 Jahre, das ist schon ganz schön hart. So, erster Teil. Wird aber noch an der Stelle noch ein bisschen schlimmer. Und zwar jetzt kommen so ein paar Ergebnisse von Gesprächen mit vielen Leuten, die sich in meinem Dunstkreis so aufhalten. Und zwar sagen die, immer diese ganze Angstnummer der letzten Jahre, die trägt Früchte. Die trägt Früchte, heißt Sicherheit ist gefragt. Wir haben im Leadership Stars Programm ein paar Leute aus dem öffentlichen Dienst und die sagen, die haben gerade goldenes Recruiting. Öffentlicher Dienst ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass die High-Performer anziehen. Wofür ein öffentlicher Dienst bekannt ist, ist Sicherheit und Stabilität. Und die Verantwortlichen aus dem öffentlichen Dienst im Leadership Stars Programm sagen einhellig, wir haben deutlich mehr Nachfrage nach unseren Positionen, weil eben Sicherheit ist gefragt, ne? Klar, und so ein Verdun-artiges Trommelfeuer von wir werden alle sterben und die ganze Welt ist ganz gruselig, macht dann halt irgendwann mal, bricht dann irgendwann auch mal der Damm bei irgendwelchen Leuten, die dann eben sagen, weißt du was, vielleicht ist ein sicherer Arbeitsplatz besser als ein geiler Arbeitsplatz. Und da war jetzt nicht die Vorannahme drin, dass jeder Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst lalala geschenkt. Ne? So, Sie verstehen, was ich meine. Also, die heutige Anzahl der Arbeitnehmer, die sich nicht in der freien Wirtschaft umtun, sondern die in öffentlichen Dienst drängen, wird schon noch ein bisschen höher. Das heißt, der Markt dünnt sich weiter aus. Weiter. Gerade die 40-Plus-Generation oder die Leute, die 40-Plus sind, die sagen, hör mal, also die von sich selber sagen, hör mal, ich kann das Ende absehen, wo ich so denke, hör mal, du hast noch 25 Jahre, da ist kein Ende abzusehen, die scheinen öfter in doofen, aber noch akzeptablen Jobs zu verharren, weil die gerade überhaupt keinen Bock auf Spielchen haben. Weil die gerade sagen, pass auf, wenn ich in eine neue Position gehe, sind eine ganze Menge Dinge unklar, die ich jetzt klar habe. Unklar, überstehe ich die Probezeit, übersteht der Laden die Probezeit. Sind die tatsächlich so toll, wie die mir das im Bewerbergespräch erklärt haben oder haben die mich schlicht nur angelogen? Komme ich vom Regen in die Traufe und dann habe ich jede Menge Aufwand verballert oder wird es sogar noch schlimmer, ich überstehe die Probezeit nicht, der Laden kollabiert, irgendwas Doofes. Die vermeiden, wo sie können, zusätzlich unnötige Risiken. Das heißt, viele Arbeitnehmer, das ist so, dass das mir wiedergespiegelt wird, sagen, nee, hör mal, mein Job ist eigentlich scheiße. Aber jetzt gerade, weißt du, mit dem Stein im Schuh kann ich noch eine Meile gehen, das geht schon noch. Sobald sich das beruhigt hat, bin ich hier weg. So, also auch viele Menschen, die vorher eher flexibler unterwegs waren, wie gesagt, Mitte 40, in meiner Welt sind das die absoluten Leistungsträger, die sind jetzt zunehmend zugeknöpft und bleiben beim Arbeitgeber, stehen also auch dem Markt nicht mehr zur Verfügung. So, und dann ein ganz einfaches Mathematikding, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass die Leute, die nachkommen, einfach schlecht arbeiten. Das ist schlicht und ergreifend. Sie können davon ausgehen, dass sie einen Senior, der geht, mit zwei Juniors ersetzen müssen. Das ist jetzt nicht so schwer. Also, wenn jemand 30 Jahre, 40 Jahre Erfahrung hat auf irgendeinem Zeug, dann können sie den nicht mit einem Rookie ersetzen, der gerade aus der Ausbildung oder von der Uni kommt. Da brauchen sie meistens zwei für, um das gleiche Output zu bekommen. So, das heißt also, auch da wird es durch diesen Verlust von 4,5 Millionen Arbeitsplätzen, das wird tendenziell alles gruseliger. So, also erste These. Oder die erste Frage, die ich gestellt habe, sind es wirklich weniger Arbeitnehmer am Markt? Und ja, es sind weniger Arbeitnehmer am Markt. Ist so, weil ist so. Und politische Lösungen dazu diskutieren wir hier nicht. Ne? Das ist eine ganz andere Baustelle. So, weiter, zweite These. Sind wirklich weniger IT-Arbeitnehmer am Markt? Weil klar, hier ist der Podcast für IT-Führungskräfte. Und natürlich höre ich aus allen Ecken und Enden, hör mal, gute Admins, gute Entwickler, gute IT-Mitarbeiter kriegst du nicht mehr. Also selbst wenn du den Gold hinterher trägst, kommen die nicht, weil bla bla bla. Und da hatten wir jetzt gerade ein paar Informationen dazu, die, wie gesagt, die so zu mir zugekommen sind. Sind wirklich weniger IT-Arbeitnehmer am Markt? Und auch da, also an der Stelle würde ich sagen, die Frage würde ich verneinen. Es sind nicht weniger IT-Arbeitnehmer am Markt, sondern es werden mittlerweile, getreu dem Satz, den ich im Leben führen Podcast seit bestimmt 4 Jahren sage, alles ist IT. Es werden die klassischen IT-Arbeitnehmer, das klassische IT-Personal, wird zunehmend in nicht klassischen IT-Bereichen eingesetzt. Also ganz einfaches Ding. Natürlich hat jede Marketingabteilung, jede Marketingagentur eine Anzahl von Leuten, die sich selbst für ITler halten. Na klar, weil Marketing ist blankes IT-Marketing. Also es gibt ja kein Marketing mehr oder keine Marketingabteilung mehr, die nur noch davon leben, dass sie irgendwie so Printzeug machen. Das ist ja alles raus. Alle möglichen Abteilungen werden, nicht werden, sondern alle möglichen Abteilungen rekruten explizites Fachwissen, IT-Fachwissen. Also das, was damals, vor 2 Jahren, noch IT war, das wird heute in den Fachabteilungen eingestellt. Und jetzt teile ich mit Ihnen meine schräge These. Und zwar meine These geht so, dass oberhalb von IT-Infrastruktur es keine IT-Abteilung mehr geben wird. Oberhalb von IT-Infrastruktur wird es keine IT-Abteilung mehr geben. Wann? Ab jetzt. Weil wir uns diese Trennung gar nicht mehr leisten können. Das, was wir jetzt sehen, ist der Anfang von meiner These. Die habe ich schon seit einer ganzen Zeit und da grusele ich dann auch gerne mal IT-Kollegen mit. Aber die IT-Infrastruktur ist ein Standardprozess und ein Standardding. Das wird gleich bleiben. Das braucht alle Firmen und das Verein, das brauchen alle in gleicher Form. Die IT-Infrastruktur wird sowieso outgesourced an große Provider. Keiner wird mehr eine eigene IT-Infrastrukturabteilung in-house betreiben. Und das sage ich als stolzer Head of Global IT Infrastructure. Und obendrauf können wir uns das nicht mehr leisten, dass eine Buchhaltungsabteilung, eine Produktionsabteilung, die Ressourcen, die sie brauchen zum Leistung erzeugen, was alles mit IT zu tun hat, dass die sagen, hör mal, wir müssen uns die Dev-Leute aus fremden Bereichen zukaufen. Weil viele Dev-Abteilungen, wo so zentralisiert entwickelt wird, die agieren ja wie eine Agentur im eigenen Unternehmen. Das heißt, wenn es schief läuft, müssen sie irgendwie den neuen Programmierer einarbeiten in die ganzen Prozesse. Der kennt sich gar nicht aus, da. Und der hat eine Warteschlange von, also das heißt, den kriege ich nur dann, wenn ich irgendwie an der Reihe bin. Das macht viel zu langsam. Also IT wird an sich immer wichtiger werden und deswegen immer dichter, also die IT-Fachkräfte werden immer dichter an den Bereichen arbeiten, wo der wirkliche Wertschöpfungsprozess im Unternehmen ist. Das ist meine These und da können wir uns in 5 Jahren nochmal drüber unterhalten. So, wir machen mal weiter. Also sind wirklich weniger IT-Arbeitnehmer am Markt? Nein, sind es nicht. Sind zu wenig am Markt? Naja, das ist jetzt eine Bedarfsfrage. Sind weniger IT-Arbeitnehmer am Markt? Nein, es werden nur immer mehr IT-Arbeitnehmer, also IT-Qualifikationen nachgefragt. Das Einzige, also wenn mich ein junger Mensch fragen sollte, was würde ich denn lernen wollen? Ich zuck nicht mal. Also diese ganze Gender-Klangschalen-Arbeitsverweigerungsscheiße, die da gerade in Deutschland so groß hochgehypt wird, das ist alles brotlose Kunst und Bullshit. Und ja, ich verstehe schon, das ist der einfache Exit-Weg, da brauche ich mich nicht anzustrengen. IT-Ingenieur, das sind die einzigen, die mit dem goldenen Boden, die mit dem echt goldenen Boden. Also wenn Sie, falls irgendwie Ihre Kids da eine Frage haben, ich hätte da eine klare Antwort. So. Der Bedarf an IT-Personal steigt überall an. So, das waren erstmal so die beiden Thesen, um abzuklopfen, wie es mit den Arbeitnehmern denn hier ausgeht. Und jetzt ist im Rahmen dieses Kümmerns um das Thema noch ein dritter Teil aufgekommen. Da habe ich allerdings noch nicht so einen schönen schmissigen Satz. Also die These lautet: Viele Arbeitgeber machen Recruiting so grottenschlecht, dass die verlieren, also Arbeitnehmer verlieren, an die Arbeitgeber, die gutes Recruiting machen. Können Sie für sich selber mal prüfen, wenn Sie in den letzten 2 Jahren irgendwie einen Bewerbungsprozess hatten, also Sie haben die Position gewechselt, oder wenn Sie selber rekruten, dann empfehle ich, dass Sie mal versuchen, bei sich selber einen Arbeitsvertrag zu bekommen. Dann werden Sie sehen, wie scheiße Ihr eigener Recruiting-Prozess ist. Viele Arbeitgeber machen ein grottenmieses Recruiting. Die machen das gleiche Zeug, was sie in den 90ern mal gelernt haben. Der Bekanntheitsgrad des Arbeitgebers ist drastisch gering. Ja, das stimmt. 99% aller deutschen Firmen, würde ich sagen, kennt kein Schwein außerhalb der Bubble. Und dann, ne, diese berühmten Hidden Champions, dann hört man irgendwie einen Namen und denkt sich so, das ist irgendwie so Fritzchen Müller AG, irgendwie so, Fritzchen Müller GmbH mit irgendwie so 50 Mitarbeitern. Nee, wir sind Weltmarktführer, 7.500 Mitarbeiter weltweit. Ah, oh, echt, was macht ihr denn? Und dann kommt eine Erklärung von irgendeinem völlig abgefreakten Nischenthema, wo die dann den ganzen Weltmarkt aufräumen. Ja, genau, davon gibt es ganz viele. Und viele davon sind schlicht nicht bekannt. People buy from people that they know, like and trust. Wenn Sie mit Ihrer Maxchen Müller GmbH gegen eine BMW antreten müssen, dann raten Sie mal, wo so ein Standardabsolvent zumindest erstmal hinguckt. BMW, weil die jeder kennt. Die allermeisten Arbeitgeber machen einen grottenmiesen Job, wenn es darum geht, die eigene Firma zu positionieren. Ich verstehe schon, das wurde jetzt auch immer wieder schwieriger. Manche, die es drauf hatten, so bis vor 5, 6, 7, 8 Jahren, haben lokal irgendwas gemacht. Ich kenne Arbeitgeber, das ist der, die machen auch irgendwie Zeug, was schon so ein bisschen Consumer-Facing ist, wo aber, also zumindest ich noch keinen gehört habe, der die Firma als Arbeitgeber kannte. Alle kannten das Produkt, aber irgendwie keiner hat die so auf dem Zettel gehabt. Was die gemacht haben, die haben regional ungefähr jede Jugendfußballmannschaft gesponsert, die da zu kriegen waren. Ich muss das Ganze jetzt nicht so drastisch, wie ich das gerade beschrieben habe, Sie verstehen, was ich meine. Die waren in den Schulen, die waren vor Ort, die haben sich drum gekümmert. So, das geht jetzt zurück, weil so mittlerweile, also gerade die Fachkräfte, die so White-Collar-Working machen, können ja quasi überall arbeiten. Das heißt, die sind nicht mehr auf den Einzugsbereich des regionalen ÖPNVs eingegrenzt, sondern die können sich im Prinzip überall einen Job suchen. Deswegen wird das, laut eigener Aussage von denen, das wird weniger attraktiv. So. Wer mit sowas anfängt, der findet eine neue andere Idee. Meine Frage ist, was machen Sie denn? Es werden Juniors nicht eingestellt, weil auf der Anzeige steht, wir brauchen einen Senior mit 18 Jahren Erfahrung auf Thema XYZ, darf nicht älter als 25 sein. Ja, tatsächlich, das gibt's immer noch. Völlig abgefreakte Anforderungen an das Profil und dann tut Recruiting so, als ob die Anforderungen ernst gemeint sind. Ah, das war jetzt aber kein verhandlungssicheres Englisch, das war nur gutes Englisch. Nee, da können wir Sie nicht einstellen, weil hier steht drauf, so, selbstgemachte Hölle. Die Bekanntheit des Unternehmens ist mies, deswegen bewirbt sich keiner. Der Recruiting-Prozess ist mies, wer sich bewirbt, bereut es gleich wieder. Und dann sind die Auswahlkriterien zu hoch und am Ende heißt es dann, oh, aber uns bewirbt sich ja, oder wir kriegen keine neuen Mitarbeiter. Und jeder, der von außen drauf guckt, sagt, ja, ich kann euch sagen, warum. Noch 2 Sachen dazu. Viele Unternehmen, wir hatten die Diskussion gestern Abend im Leadership Stars Programm, viele Unternehmen kriegen nicht raus, was der Benefit ist, den sie an die Mitarbeiter anbieten. Wir haben einen dabei, dessen Slogan vom Unternehmen ist, we make cancer history. Na, hör mal, das ist ein Selbstläufer, ne? Alle aus dem Health-Bereich haben relativ wenig Stress damit, eine schmissige, mitmachfähige, ankopplungsfähige Vision in einen Satz zu tun. Wer Beatmungsgeräte macht, um jetzt gerade in eine andere Richtung zu gucken, das ist alles nicht so wirklich schwierig, dafür Attention zu kriegen, dafür auch einen Sinnvorschlag zu machen, das geht schon. Viele andere sagen, gestern, wie gesagt, die Diskussion war, hör mal, wir machen Stecker im, für den Automobilbereich, aber bei uns ist nichts irgendwie was, was, wo wir was sexy machen können. Ja, stimmt, so ein Plastikstecker unterm Armaturenbrett vom Auto, da ist der Stecker auch nicht sexy, deswegen würde ich den auch nicht nehmen, um rauszufinden, was ist denn das, was meine Mitarbeiter haben wollen? Keiner von den, also ich glaube, der Satz ist fair, wenn ich sage, keiner der Mitarbeiter arbeitet bei dem Unternehmen, weil die die geilsten Plastikstecker auf dem Planeten machen. Was ist es denn dann? Viele Arbeitnehmer erklären nicht dem Bewerber, was der Vorteil vom Bewerber ist, dass er da arbeitet. Da kommt so eine Scheiße wie, wir haben ein Dienstfahrrad und ein 28. Monatsgehalt. Deswegen arbeitet da keiner auf Dauer, weil das ist alles austauschbar. Also entwickeln, also wenn Recruiting oder HR, wer auch immer der, dann das ist, wenn die es nicht drauf haben, dann versinkt ihr Unternehmen entweder in der nicht in der Bedeutungslosigkeit, sondern in der Unsichtbarkeit, weil es keiner kennt. Und falls dann jemand sagt, hör mal, wir pitchen auf unseren Namen, dann guckt man halt auf eine völlig austauschbare Max Müller GmbH mit No Purpose dabei, bewirbt sich da halt auch nicht. Am Ende von, wir können Mitarbeiter, also der eine Teil ist, die Arbeitgeber machen das Recruiting grottenmies und verlieren deswegen an die Guten. Das war der, den ich gerade abdiskutiert habe oder ausdiskutiert habe. Ein letzter noch. Viele Arbeitgeber 2023 sind noch nicht in der Lage, Remote Worker produktiv zu kriegen. Vielleicht ist das eine eigene Podcast-Episode. Ich gebe Ihnen nur mal ganz kurz so die, woran ich denke. Ja, es ist total einfach, ein homogenes Team in einem Büro oder in einer Bürolocation, also in Kaffee-Hinlaufreichweite, zu führen. Das ist trivial. Das ist uns jetzt vor 2 Jahren irgendwie explodiert. Es gibt einen Grund, warum ganz viele Unternehmen sagen, hör mal, wir gehen wieder zurück ins Büro, weil ihr Büro ist schlicht und ergreifend der beste Kommunikationsspace, den sie haben wollen. Dass die Arbeitnehmer da keinen Bock drauf haben, verstehe ich auch, weil denen das Unternehmen am Arsch vorbeigeht. Was ich auch verstehe, wenn ich mir viele Führungskräfte so angucke. Ein paar haben es verstanden und sie sagen, okay, pass auf, wir lassen diese ganze, wir gehen zurück ins Büro-Kiste mal sein. Das kann man machen. Jetzt kommt das Wenn. Wenn die Führungskräfte in der Lage sind, nicht vor Ort sich befindliche Mitarbeiter produktiv zu kriegen. Und mit produktiv meine ich jetzt nicht, dass die irgendwie die gleiche Anzahl von Tickets durchkeulen wie vorher, weil die wenigsten von uns arbeiten in solchen Prozessen, sondern wirklich produktiv. Wie kriege ich es denn hin, dass die Mitarbeiter dann kreativ miteinander zusammenhocken können, wenn sie kreativ zusammenhocken müssen? Bisher war das einfach. Ich gucke rüber, ich sehe, dass die drei Leute, mit denen ich jetzt mal reden müsste, die sehen gerade so aus, als ob sie ansprechbar sind, also lurke ich rüber und sage, hier mal, hast du 2 Minuten, ja, pass auf, dies und dies, oh ja, weiß ich, habe ich noch nicht verstanden, wir gehen kurz in den Raum, ich male es dir auf, an dem Whiteboard, tipp, echt, da brauchen wir nochmal 2 Zahlen zu, wir laufen wieder zurück, einer holt einen Laptop und holt die Zahlen raus, innerhalb von einer halben Stunde haben 3 Leute zusammen was Geiles erreicht. Firmen, die das nicht remote hinkriegen, verlieren jetzt schon, weil der Mitarbeiter fokussiert auf den eigenen Vorteil. Der eigene Vorteil ist, ich brauche nicht zur Arbeit zu fahren und ich muss den Chef nicht sehen. Ist es ein bisschen polemisch? Nee, glaube ich nicht, ne? Wenn wir einen Arbeitsmarkt hätten, wo es genügend andere Mitarbeiter gäbe, die dann sagen, oh, ich komme trotzdem ins Büro, fein. Leider sind die zur Verfügung stehen, die Mitarbeiter, die in Horden da sind, die zur Verfügung stehen, nicht unbedingt in Deutschland ansässig. Das heißt, wer jetzt nicht in der Lage ist, Remote-Mitarbeiter aus anderen Kulturkreisen vielleicht, das ist die hohe Kunst, aber mindestens mal Mitarbeiter aus anderen Regionalbereichen onzuboarden und produktiv zu machen, verliert die Zukunft. So. Das ist, glaube ich, eine eigene Podcast-Episode. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Also, 3 Thesen. Die erste These, es sind weniger Arbeitnehmer am Markt. Ja, stimmt, richtig. Mit einer drastischen Zahl, die, wie gesagt, mir vorher so nicht klar war. Zweite These, es sind wirklich weniger IT-Arbeitnehmer am Start. Da habe ich keine Beweise für. Aber der Need für IT-Profession nimmt drastisch zu. Und die dritte These, viele Arbeitgeber machen einfach ein mieses Recruiting und verlieren an die Firmen, die ein gutes Recruiting machen. Den dritten Teil finde ich am geilsten, weil den haben sie in der Hand. Ich mag das, wenn wir selber schuld sind, weil dann sind wir selber die Lösung. Wer also ein mieses Recruiting macht, ist herzlich eingeladen, gutes Recruiting zu machen. So, ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung.